Herr Professor, ich habe heute nach dem Aufwachen auf meine Uhr geschaut und festgestellt, die sagt, ich hätte nur ausreichend geschlafen.
Puh, ausreichend ist ja keine gute Note, Herr Grossmann. Und fühlen Sie sich denn auch so?
Na, eigentlich fühle ich mich eher so befriedigend.
Und schon haben wir wieder einen Mythos entdeckt, über den wir heute reden, nämlich über das Schlafen.
Ja, dann schnarchen wir mal los.
Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
Und schon sind wir wieder wach. Hier ist er wieder, der Podcast, die wundersame Welt des Sports. Und jetzt haben Sie schon mitbekommen, da reden die doch tatsächlich über Schlafen. Das hat mit dem Sport ja gar nichts zu tun. Ist doch super, das ist doch kompletter Unterschied. Nichts tun, rumliegen, Tagträume haben und so weiter, das passt ja gar nicht zum Sport. Aber wie das Ganze zusammenhängt, das wollen wir heute ein bisschen klären, denn da passiert einiges. Professor Ingo Frohböse ist unser Vorschläfer heute hier. Guten Morgen.
Ich bin so eine richtige Schlafmütze, das sage ich Ihnen.
Ja, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Haben Sie auch so eine Uhr, die Ihnen sagt, wie Sie geschlafen haben?
Nee, ich wach auf und dann denke ich mir, wie war es denn diese Nacht? Und das merke ich in der Regel auch ohne Uhr.
Also Sie sind ja auch ein Weltmeister, das ist ja irre. Ne? Ich bin froh, dass mir das eine Uhr sagen kann, wobei ich ja genau weiß, das ist ja auch alles Quatsch, das ist ja nur eine Tendenz. Die misst den Puls und dann sieht sie, wie tief war mein Puls und es könnte ja eine Tiefschlafphase gewesen sein und so. Das ist ja quasi so eine Art, naja, so 60%. Oder wie viel kann man dem beimessen?
Ja, wenn überhaupt 60%, würde ich sagen. Und es gibt natürlich auch noch andere Methoden. Es gibt ja so Elektroden oder so Messgeräte, die man sich unter die Matratze legt, unter das Kopfkissen legt. Es gibt ja verschiedene Verfahren, die letztendlich so ein bisschen ja die Schlafqualität quantifizieren sollen. Finde ich erstmal grundsätzlich gut, weil ich habe auch so den Eindruck, viele Menschen wissen nun gar nicht, ob sie gut oder schlecht geschlafen haben. Es gibt ja auch das andere Beispiel. Viele sagen ja, sie haben schlecht geschlafen und in der Regel, wenn man es auch mal auf der anderen Seite betrachtet, mal quantifiziert, haben die gar nicht so schlecht geschlafen, aber die Subjektivität ist eine andere. Heißt also, offensichtlich gibt es manchmal, was so die eigene Wahrnehmung betrifft und die Schlafvorgänge betrifft, schon einige Divergenzen. Da hilft es bei einigen Menschen wahrscheinlich.
So, und jetzt die Masterfrage gleich mal vorweg nochmal, weil wir ja natürlich auch über die wundersame Welt des Sports reden. Beeinflusst grundsätzlich Sport und Bewegung den Schlaf?
Ja, sowohl positiv als auch negativ. Positiv deswegen, das wissen wir, dass körperliche Aktivität erst einmal, wenn es denn gut gemacht wird, die richtige Intensität gewählt wird, relativ weit auch vom eigentlichen Schlaffenster weg, erst einmal dazu führt, dass körperliche Müdigkeit uns schneller einschlafen lässt. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass körperliche Aktivität, wenn sie denn zu intensiv war, wenn sie zu emotional war, auch Schlaf möglicherweise beeinträchtigt. Im Grundsatz wissen wir, Sportler schlafen deutlich länger und intensiver und tiefer als Nichtsportlerinnen beispielsweise, weil Körper einfach nach mehr Ruhe und Pause schreit. Aber, und das ist gerade im Spitzensport sehr häufig, wenn man es denn überzieht, lässt auch die Schlafqualität nach und dann wird es ein echtes Problem, weil dann erholt der Sportler sich gar nicht mehr.
Ich kenne das bei mir, wenn ich früher nach Hause gekommen bin, nach der Arbeit beim Morgenmagazin, wo ja auch ein Schlafdefizit zu verzeichnen war über die Jahre immer. Das muss man ja auch sagen, können wir gleich nochmal drüber reden, wie viel Schlaf eigentlich nötig ist, wann der am besten sein sollte. Und dann habe ich den ganzen Tag über nicht geschlafen und bin dann laufen gegangen. Und dann nach dem Laufen bin ich so müde geworden. Das war so schön wohlig und bin dann eingepennt und hatte ganz oft die schönsten Schlafmomente quasi für mich nach dem Sport. Und ich dachte immer, das geht doch gar nicht, dass man nach dem Sport dann tatsächlich so schön müde wird. Wie funktioniert das denn?
Ja, das ist so ein bisschen psychophysische Regulation. Sie haben natürlich auf jeden Fall, dadurch, dass Sie dann in der Nacht aufstehen, viel mehr Stressoren im Organismus, als normal und gut wäre. Und die pushen Sie ja hoch. Sie wissen ja auch selber, wenn Sie im Morgenmagazin unterwegs sind, es ist ja immer ein gewisser Stress. Wir haben sowieso mehr Hunger nach Zucker auch, weil immer mehr eben die Stresshormone im Körper unterwegs sind. Das heißt also, der Körper gerät durch einen Verlust an Schlaf immer in ein Ungleichgewicht. Und wenn Sie danach eben am Nachmittag diesen ganzen Stressoren einfach etwas entgegnen und dann über körperliche Aktivität endlich mal die Energie verbrauchen, die Sie dem Körper zugeführt haben, den Körper wieder psychophysisch quasi ausbalancieren, dann kommt er wieder zur Ruhe. Das heißt also, durch die richtige Wahl, Qualität und Quantität der sportlichen Aktivität, bringen Sie den Körper wieder in eine Balance und dann schreit er sofort nach Schlaf, weil Sie haben es ihm ja weggenommen. Und deswegen schlafen Sie danach wunderbar und besser ein.
Ach, der schreit nach Balance. Ich hatte schon, warum schreit mich mein Körper so an? Ich habe mich manchmal auch gefragt, wie das zustande kommt. Jetzt weiß ich es.
Ja, der brüllt sie wahrscheinlich manchmal an. Der brüllt sie wahrscheinlich manchmal an, ne?
Ja, das stimmt. Gut, aber dann bleiben wir noch mal ganz kurz. Wir hatten ja öfter auch schon mal so einen Schlafforscher da, der ja auch erklärt hat, wie man das am besten macht. Und wir waren ja immer die besten Opfer für den Schlafforscher, weil er ja genau wusste, dass wir zu falschen Zeiten schlafen oder dann, wenn wir eigentlich schlafen sollten, eigentlich keine Ruhe finden und so weiter und so fort. Also grundsätzlich, was lässt sich sagen? Gibt es sowas wie ein grundsätzliches Schlafminimum und Schlafmaximum. Fangen wir da mal an.
Ja, also es hängt natürlich auch vom Zeitpunkt, aber da kommen wir später auch nochmal zu. Denn das, was wir aktuell als Fernsehsport zum Beispiel betrachten, wo die Fußballspiele erst um 21 Uhr beginnen, das ist für den Sportler bezogen auf dessen Schlafzeiten eher nicht gut. Weil dann kommt er frühestens ja, was weiß ich, um 22.30 Uhr aus dem Stadion raus und ist hochgepusht und emotional natürlich aufgewühlt und. Also das ist für den Sportler nicht gut. Für uns heißt das aber auf der anderen Seite als Fernsehsportler, wenn wir dem zugeschaut haben, ja, es gibt so eine grobe Größenordnung, die besagt, 7,5 Stunden ist so das Minimum, was man haben sollte im Schnitt. Dann gibt es eine kleinere Gruppe, die wahrscheinlich mit etwas weniger auskommt. Das sagt man ja Politikern häufig nach, die da so Nachtsitzungen machen, etwas durchdrücken. Aber auf der anderen Seite so 7,5 Stunden ist es beim normalen Menschen. Aber wir wissen, dass Sportler einfach deutlich länger schlafen. Man weiß es von vielen erfolgreichen Tennisprofis oder Golfprofis, die viel um die Welt jetten, die schlafen letztendlich im Flugzeug. Die kommen manchmal auf 12 Stunden in der Nacht. Weil die körperliche Herausforderung natürlich auch für die und die geistiger so groß ist. Also, Sportler haben sicherlich immer so im Durchschnitt 9 Stunden Schlafbedarf. Das ist fast so die Regel, immer ein bisschen mehr, weil der Körper, gerade der Umbau, einfach ein bisschen länger in der Nacht benötigt. Und so sehen wir schon, ja, es gibt individuelle Besonderheiten, aber so zwischen 7,5 und 9 Stunden liegt in der Regel das sportliche, normale Dasein. Mehr braucht man meistens nicht. Und auch das wissen wir, bringen den Körper niemals aus dem Rhythmus. Machen ja auch viele, wenn sie dann plötzlich am Wochenende mal 10-12 Stunden vielleicht schlafen, dann steht man ja häufig mit Kopfweh auf, weil es für den Körper dann auch wieder Stress war, zu viel Ruhe, zu viel runterzukommen, eben zu wenig auch Vitalität zu erfahren. Und deswegen würde ich immer sagen, zwischen 7,5 und 9 Stunden liegt offensichtlich irgendwo so das Maximum.
Ach Mann, ist schon wieder was falsch gemacht. Wenn ich mal nach einer wirklich anstrengenden Woche Freitagabend früh ins Bett gehe um 8, das schon mal passiert, und schlafe einen anderen Tag bis 7, dann habe ich meine 11 Stunden, dann gibt es tatsächlich Momente, wo ich Kopfschmerzen habe. Und das liegt auch wieder, dass es auch wieder stressig ist. Also ich kann es ja gar nicht richtig machen. Das ist schlimm.
Ja, Sie müssen einfach sagen, normales Schlaf ist ja Lebensmittel, aber man muss einfach auf die Signale achten. Und der Körper wird ja auch wach von ganz alleine, wenn er irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis hat. Ja, aber zu viel ist genauso manchmal schlecht als zu wenig. Aber ich würde lieber zu viel nehmen als zu wenig schlafen, denn das ist immer noch die gesündere Variante.
Das stimmt. Ein bisschen Kopfschmerzen, aber trotzdem fühlt man sich dann ausgeruht. Das ist ja ganz wunderbar. So, wir haben jetzt schon mal gemerkt, wie beeinflusst Sport das Schlafverhalten, also Sportler selber. Auch Leistungssportler haben ein größeres Schlafvolumen eigentlich, weil sie mehr umbauen müssen. Kann man noch mal ganz kurz sagen, was baut denn der Körper da, wenn er schläft?
Ja, letztendlich wird der Körper ja in der Nacht zur Baustelle. Und das bedeutet insgesamt, dass er dort eben die ganzen Reparatur- und Regenerationsprozesse stattfinden lässt. Das Immunsystem arbeitet wahnsinnig stark und intensiv. Das wissen wir in der Regel meistens so zwischen 22 und 2 Uhr nachts. Deswegen merken wir ja auch, wenn wir mal so ein bisschen erkältet sind, dann schickt uns das Immunsystem früh ins Bett, um uns wirklich eben genau aufbauen und die Abwehrmechanismen vernünftig stattfinden zu lassen. Und beim Sportler ist es genauso. Der Sportler hat ja letztendlich durch seine körperliche Belastung erst einmal wahnsinnig viel Stress im Körper produziert. Das ist ja durch die körperliche Belastung eindeutig schon mal klar. Und das Zweite ist, dass ja auch Gewebeformen kaputt gehen. Also es kommt zu kleinen Entzündungen, zu kleinen Ablagerungen, zu kleinen Einrissen und. Und das muss einfach weg. Und das macht der Körper in der Nacht. Deswegen hat der sportliche Körper einfach mehr, gerade nach einer intensiven Belastung, deutlich mehr Bedarf. Und das heißt also, Gewebe werden ausgetauscht, werden repariert und restauriert, damit sie ihre normale Belastbarkeit wieder erfahren. Das ist das Erste. Und das Zweite, im Trainingsprozess wird in der Nacht quasi der Effekt des Trainings aufgebaut. Das heißt also, das Training ist nur Mittel zum Zweck, um den Körper zu etwas zu veranlassen, nämlich höhere Leistungsfähigkeit aufzubauen. Und das passiert auch im Schlaf. Genau deswegen ist nach dem Training es umso wichtiger, ausreichend zu schlafen, damit der Körper überhaupt die Ressource hat, neue Leistungsfähigkeit aufzubauen. Wir nennen das ja das Prinzip der Superkompensation. Also nicht nur die Belastung kompensieren, sondern etwas da oben drauf setzen. Und das nennen wir Superkompensation. Und das macht letztendlich die Leistungsfähigkeit des Sportlers besser.
So, das ist schon mal geklärt. Das gilt aber nicht nur für den Leistungssportler, sondern tatsächlich für jeden, der schläft. Da finden die gleichen Prozesse statt, aber nochmal auf einem anderen Niveau, natürlich bei denen, die hohe Belastungen ausgesetzt sind. Und jetzt gibt es einen Satz von Ihnen, den konnte ich schon mal lesen. Den haben Sie schon mal irgendwo gesagt. Da stand, der gute Schlaf wird am Tag gemacht. Da habe ich gedacht, was soll das denn heißen? Was hat denn der Tag eigentlich mit der Nacht und mit dem Schlafen zu tun?
Ja, und das würde ich auch wirklich wünschen, dass wir bei der Betrachtung der Schlafprobleme immer mehr auch auf den Tag schauen und nicht nur aufs Schlafzimmer, auf die Temperatur, auf die Bettwäsche, auf die Matratze. Das ist alles sehr schön und gut, aber das ist es nicht. Die Schlafqualität machen wir in der Regel am Tag. Und das beginnt natürlich damit, indem wir sagen, okay, ist der Tag gut oder schlecht verlaufen? Haben wir uns vernünftig oder nicht gut ernährt? Haben wir uns überbelastet, körperlich oder unterbelastet? Und da erkennen wir schon, all das zahlt auf unsere psychophysische Balance an. Nehme ich beispielsweise Gedanken mit in den Alltag, in die Nacht des Alltags hinein? Also habe ich aus dem Alltag möglicherweise Ärgernisse, emotionale Beanspruchungen, habe ich mich total aufgeregt, bringe ich das mit rein ins Bett, da wissen wir genau, das wird nichts. Ja, und insofern, alles, was wir am Tag so erleben, was wir tun, auch beim Sport übrigens, zahlt da letztendlich auf die Schlafqualität insgesamt ein.
Also, jetzt gibt es mehrere Sachen, wo ich plötzlich irgendwie große Ohren gekriegt habe, weil ich kenne zum Beispiel Bekannte von mir, die haben ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, bis sie eine Matratze gefunden hatten, von der sie dachten, dass sie darauf gut liegen. Die haben irgendwie, glaube ich, 18 Matratzen wieder zurückgeschickt, umgetauscht. Die meinen tatsächlich, dass die Matratze grundsätzlich der entscheidende Moment ist für einen Schlaf. Das haben Sie jetzt gerade aber verneint. Habe ich das richtig gehört?
Eindeutig. Das heißt, die Matratze kann verantwortlich dafür sein, ob vielleicht durch eine schlechtere Qualität körperliche Probleme auftreten. Indem ich Rückenschmerzen habe morgens, indem ich Schulter-Nacken-Verspannungen habe. Das kann Matratze natürlich beeinflussen. Ist ein Unterschied, ob ich in der Hängematte liege oder auf der dreigeteilten oder auf einer wunderbar guten, die so zu mir passt. Ja, das ist ja ein Unterschied. Aber letztendlich kann ich in der Hängematte genauso schön schlafen. Es ist nur orthopädisch eben nicht von Vorteil. Das würde ich niemandem empfehlen, das dauerhaft zu machen. Aber wenn der Geist sich entspannt, und das ist, glaube ich, die entscheidende Größe, wenn Kopf frei ist, ich keinen Hitzkopf habe, wenn ich ins Bett gehe, das ist die eigentliche Größe dafür. Und da kann ich mir noch so teure Matratzen oder irgendwelche Deluxe-Betten, King-Size, wie auch immer, aufgebaut mit 35 verschiedenen Verstellmöglichkeiten. Das hat mit der Schlafqualität gar nichts zu tun.
Also Sie schlafen auch ab und zu mal auf dem Boden, einfach nur mal so.
Ja, man kann das doch machen. Also schauen wir doch mal die ganzen Japaner an, die mit ihren Futons da. Das ist ja wie auf der Palette schlafen. Das ist ja so. Und insofern, das hat nichts damit zu tun, wirklich. Und das wissen wir ja auch. Wenn wir wirklich müde sind, dann ist es doch egal, wie die Matratze da unten drunter ist. Wir pennen weg. Und so haben wir ja auch die Möglichkeit, mal auf dem Sofa zu schlafen oder wie auch. Das geht auch alles. Es kommt auf den Geist an. Lässt er es zu? Ja, dass wir wirklich runterkommen und tief in die Abgründe des Schlafes hinein eintauchen.
So, und jetzt war noch was Sie gerade verneint haben, dass es eine große Rolle spielt beim Thema Schlafen, ist die Temperatur, das Licht und so weiter. Sind das alles so Nebenkriegsschauplätze, die man so aufmacht, um sich Dinge zu erklären, die man eigentlich erklären möchte, obwohl man gar nicht genau weiß, ob sie stimmen?
Also 100%. Das heißt, wir versuchen an den kleinen Schrauben zu drehen, aber die eigentliche Schraube des Problems bin ich selber. Bin ich der Schlafende oder ist es niemals das? Natürlich gibt es ein paar Rahmenbedingungen, Herr Grossmann. Ich möchte kein Neonlicht vor meinem Schlaffenster haben, was flackert. Ich möchte keinen Straßenbahnverkehr mit quietschenden Bremsen vor meinem Schlafzimmer. Natürlich gibt es diese Rahmenbedingungen. Und dazu gehört unter anderem auch die Temperatur. Auch hier eine kleine Botschaft. Wir schlafen ja nur tief und fest ein, wenn unsere Körpertemperatur sinkt. Das ist ja wie bei den Tieren auch. Die gehen ja in den Winterschlaf immer dann, indem sie die Körpertemperatur absinken. Und das Gleiche gilt für uns auch. Wir müssen etwa 1 Grad kälter werden, um wirklich tief zu schlafen. Und wenn das nicht möglich ist, das merken wir ja im Sommer, wenn die Außentemperatur zu groß ist, zu hoch ist, dann schlafen wir ja auch deutlich unruhiger. Deswegen, es gibt so ein paar Temperatureinflussfaktoren. Aber viel entscheidender ist meine Körpertemperatur, meine Regulation, meine Abschottung zu allem, meine Offenheit für oder meine Entspannung. Ich bin letztendlich der Entscheidende. Und wenn ich letztendlich die Stimme und nicht vorbereitet bin für den Schlaf, dann habe ich ein Problem, egal wie das Schlafzimmer schön gestaltet ist.
Dann gibt es ja immer diese Ritualisierung, auf die viele dann Rücksicht nehmen. Das heißt, ich 2 Stunden bevor ich schlafe, gucke mal kein Fernsehen mehr, im Schlafzimmer kein Fernseher, das Handy weg, Lichtquellen verändern und so weiter. Ist das tatsächlich eine kleine Brücke dazu, besser zu schlafen? Oder ist das auch wieder sind das so kleine Stellgrößen, die eigentlich so gar nicht so viel ausmachen?
Also nehmen wir erstmal das Thema Fernsehen. Natürlich kann ich mir eine Kochsendung anschauen, die unheimlich langsam geschnitten ist, oder eine Tiersendung. Da ist ja alles schön und langsam. Aber wenn ich
oder mir unseren, dann unseren Podcast anhören vielleicht, ne?
Oder unseren Podcast, genau, das kann man ja machen, wenn man sich dabei nicht aufregt über das, was wir so erzählen. Aber und genau das ist die Botschaft. Das heißt also, wenn ich auch hier wieder eine aufregende, emotional aufwühlende Sendung mir anschaue, dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann erhitzt mich das ja eher. Ich werde ja aufgeregt, das ist ja beim Sport genauso. Das heißt, wenn ich Sportarten schaue, wenn zum Beispiel meine Heimmannschaft spielt und ich rege mich darüber auf, ja, dann komme ich natürlich nicht eben in den Schlaf hinein. Und insofern, ja, es sollten also unemotionale Momente sein im weitesten Sinne oder eben kuschelige Momente sein, romantisierende, schöne, harmonische. Das sind die schönen Dinge, die ich vor dem Schlafen brauche. Und dazu zählt auch das Licht. Natürlich brauche ich kein Flutlicht bei mir im Wohnzimmer. Und da kann ich davon ausgehen, dass es natürlich eben meine Vitalität stimuliert, wenn es hell ist. Und deswegen ist das rote Licht, die Kerze, auch hier nochmal romantisch, die beste Vorbereitung für den Schlaf. Also auch die wichtigste Botschaft hier, die letzten 2 Stunden vor dem zu schlafen gehen, müssen das Schlafen vorbereiten. Es kann nicht sein, dass ich aus einer hektischen Diskussion heraus, vielleicht aus einem familiären, heißen Diskussion, ich möchte nicht Streit sagen, dann ins Bett gehe. Das funktioniert ja nicht, weil meine Gedanken mich da einfach davon abhalten, tief runterzukommen. Heißt also, die letzten 2 Stunden, gerade auch für den Sportler gilt das, müssen entspannende Momente einfach sein. Das beginnt eben bei der Temperatur, beim Licht, aber insbesondere natürlich auch, was mache ich denn da? Und da unseren Podcast hören oder mal ein Buch lesen oder leichte Musik hören, das ist, glaube ich, die richtige Strategie.
Ja, und das Buch darf aber auch wieder nicht so aufregend sein. Sie machen es uns aber auch schwierig, wirklich.
Ja, ich weiß. Da muss jeder ja für sich das selber finden. Aber es darf einfach nicht zu aufwühlend sein. Und vielleicht nochmal, ich habe ja gerade schon mal von der Körpertemperatur gesprochen. Die Körpertemperatur ist das wichtigste Regulat, ob ich tief schlafe, einschlafe oder durchschlafe. Und wenn ich mit einem Hitzkopf ins Bett steige, also er weiß aus welchem Grund auch immer, dann kann ich nicht einschlafen, weil ich muss erst die Temperatur loswerden. Und das, da helfen sich ja Sportler mit verschiedenen Kälteapplikationen, die sie zum Beispiel rund um den Hals, um den Kopf möglicherweise wickeln oder in die Region legen, ein Eispad und das Kopfkissen, um so ein bisschen Körpertemperatur im Sinne der Hitzkopfverabschiedung möglicherweise zu realisieren. Das Zweite heißt ja, der Spruch ist ja eindeutig, ja, der Kopf muss kalt, die Füße warm, das macht den besten Doktorarm. Das ist ja so die Botschaft, die da so hintersteckt, ja. Das ist so der Leitspruch. Genau, das heißt, warme Füße, kalter Kopf, ja, dann schlafe ich ein und so muss es sein. Und da kann man sich helfen, vielleicht auch so mit, das machen ja auch viele Sportler, so ein bisschen, Wechselduschen, ne, auch vor dem zu schlafen gehen, kann man sehr gut machen. Und wenn man wirklich nicht einschläft, steht man nochmal auf, geht letztendlich in die Dusche und kühlt quasi Unterschenkel und Unterarme nochmal mit so einem kalten Guss ab. Und das bringt auch die Körpertemperatur wieder runter und das hilft den meisten Menschen so ein bisschen dann wieder schneller einzuschlafen. Nicht abtrocknen mit den kalten Füßen und mit den nassen Füßen und Armen ab ins Bett und dann quasi die Nässe auf der Haut lassen. Das hilft einfach runterzukommen.
Ja, also jetzt ist das Portfolio. Das Portfolio der Möglichkeiten ist bei mir jetzt gewachsen. Also ich weiß jetzt genau, was ich tun kann.
Ich hab das früher ja auch immer, wenn ich weiß doch genau, wenn ich wusste, am anderen Tag habe ich einen Wettkampf, irgendwie, wer was tun soll, dann muss man zu Maßnahmen ergreifen. Das machen ja auch alle Sportler. Die müssen vielleicht eine mentale Entspannung haben, denn wenn man an den nächsten Tag denkt, vielleicht ein Finallauf, vielleicht ein Finale schießen, spielen oder was weiß ich auch immer, das wühlt ja auf. Aber man muss ja Leistungsfähigkeit erbringen. Und das heißt einfach Strategien, und das sind physikalische. Da sind die Kneippschen Varianten sind da in der Regel gut, weil sie eben ja sehr viel Körpertemperatur regulierend einwirken, und das ist die beste Lösung, um runterzukommen.
Und da haben Sie die Botschaft von Professor Ingo Frohböse mir gegenüber durchaus mal wieder gehört. Weil ich ja eben kein Sportler bin, brauche ich auch keine Kühlpacks am Bett, weil ich muss mich ja auch nicht runterkühlen, weil ich einen anderen Tag keinen schweren Wettkampf habe. Verstehe. Gut.
Ja.
Bin durchaus im Thema.
Aber Herr Grossmann, Sie wissen das doch auch. Wenn Sie am anderen Morgen wissen, okay, so gut, Sie haben mittlerweile ja eine Routine, aber wenn Sie am anderen Tag, was weiß ich, morgens früh nach Köln fahren müssen ins Morgenmagazin, das ist ja nicht blöd. Das ist für den Körper total blöd, wollte ich sagen. Weil Sie sind ja dann doch immer aufmerksam, komme ich früh raus, ist es alles richtig, habe ich alles vorbereitet, wie ist die Straße, ist der Schnee und. Da zahlt ja so viel drauf ein. Da wissen Sie, die Gedankenwelt ist so vielfältig, da schläft man nicht tief. Auch da Sie ja sowieso nur ein kurzes Zeitfenster haben, dann sollte es schon gut sein. Und das, da hemmen einfach die Gedanken, dass wir das schaffen.
Also ein paar Sachen habe ich mir schon mal notiert, völlig klar. Das mit der Dusche und dem Wechselduschen, das habe ich mir aber jetzt geklemmt. Das kommt nicht in mein Portfolio, aber das ist eine andere Frage, warum. Also die Physiologie spielt eine große Rolle. Also ich meine, Sie haben das jetzt schon angedeutet. Man macht sich ja keine Gedanken, was in einem Körper so alles passiert und warum das alles so ist und dass am Ende ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle spielen, ob man mal gut, richtig gut schläft oder doch irgendwie mehr so oberflächlich dahin dämmert, ne?
Ja, also die erste Botschaft, Schlaf, und gerade beim Sportler häufig ein Problem, kann keinen Druck vertragen. Also wenn ich jetzt immer auf die Uhr schaue, weiß genau, Mann, morgen hast du irgendwie einen großen sportlichen Event, vielleicht hast du einen Marathon, steht vor der Tür, ein Triathlon steht vor der Tür, ein großer Ausdauerwettbewerb, der ja auch noch früh begonnen wird. Meistens fangen die ja um 8 oder 9 Uhr an. Dann wird das nichts. Das heißt also, Druck geht auf keinen Fall. Also deswegen Gelassenheit. Deswegen ist schon das Motto Schäfchen zählen immer besser als auf die Uhr schauen jede halbe Stunde. Das ist das Wichtigste. Und dann eben physikalische Maßnahmen ergreifen, um Körpertemperatur zu regulieren. Die Herzfrequenz muss runter, die Hitze muss aus dem Körper raus. Und da hilft dann auch manchmal so etwas wie autogenes Training, viel ein bisschen Meditation. Aber insbesondere auch, gerade für den Sportler, am Vortag, also in der Vorbereitung des Schlafes, keine hochintensiven sportlichen Belastungen, ist zwar manchmal schwierig, aber je weiter Sie von dem Schlafzeitpunkt, von dem Zu-Bett-Gehen entfernt sind, umso besser ist es. Das heißt also, deswegen werde ich oft gefragt, wann ist eigentlich der richtige Moment für Sporttreiben? Ich weiß, das ist alltagsnah, manchmal nicht einfach umzusetzen. Aber ich würde mir wirklich empfehlen, wenn ich denn intensives Muskeltraining betreibe, mache ich das besser morgens als abends. Warum? Weil letztendlich Muskeltraining Blutdruck erhöht, Herzfrequenz erhöht und eben nicht nur für die Zeit des Trainings, sondern einige Stunden auch danach. Wir wissen, dass der Blutdruck bei intensivem Muskeltraining manchmal sogar 24 bis 36 Stunden erhöht ist. Und daran kann man ableiten, da wird das Schlafen nicht ganz so leicht. Wenn ich eine Intervalleinheit mache, zum Beispiel im Ausdauerbereich, auch besser eher morgens oder mittags, vielleicht in den Mittagsstunden, auch das heizt ja unseren Körper total auf. Die ruhigen Ausdauereinheiten, die mache ich abends, weil sie gleichzeitig eben körperlich mit entspannen und entlasten, regenerative Läufe so an den Abend integriert, da sollten ja auch 80% aller Ausdaueraktivitäten sollten ja auch am Abend stattfinden, auch in Ruhe stattfinden, das kann ich ruhig dann letztendlich so die letzten 2-3 Stunden dann vielleicht vor dem zu schlafen gehen beendet haben. Das ist überhaupt kein Problem, weil ganz im Gegenteil sogar, das zahlt auf positiven Schlaf sogar ein. Aber die intensiven Dinge, die ist ja sicherlich besser an den Morgen, weil das erhöht die Körpertemperatur.
So, ich habe zwei Sachen mir noch aufgeschrieben, Herr Professor, die ich mit Ihnen besprechen wollte, weil die auch konkret mich betreffen. Also Achtung jetzt, was Sie sagen in der Antwort. Ich habe mal gelesen, dass dauerhafte Schlafdefizit oder zu falschen Zeiten schlafen, das gilt ja für viele Schichtarbeiter auch, die, die ja auch mit der Problematik zu kämpfen haben und das auch nicht verändern können in ihrem Leben, weil der Job gehört ja dazu. Mache auf die Dauer dick, doof und krank. Warum eigentlich?
Also ich beschäftige mich nur mit Punkt 1 und Punkt 3. Den zweiten Punkt kann ich nicht bewerten. Den möchte ich auch nicht bewerten. Aber was sein kann, ist natürlich, dass ein unrhythmisches Leben, und das heißt also, man stellt den Tag und die Nacht auf den Kopf, einfach doch zu einer großen Stressbelastung unseres Organsystems führt, unseres menschlichen Daseins führt. Warum? Weil wir sind ja letztendlich durch Tag und Nacht getriggert. Helligkeit bestimmt letztendlich quasi als wichtigster Einflussfaktor viele physiologische Prozesse. Und das kann ich nicht einfach umdrehen. Ich kann die Nacht nicht zum Tag machen und umgekehrt auch nicht. Und genau deswegen leiden eben viele, gerade Schichtarbeiter, sehr darunter. Und das führt, haben wir ja bei Ihnen ja auch schon mal so ganz kurz besprochen, doch zu größeren Hungerattacken, gerade zu jenen Zeiten, wo man normalerweise schlafen würde, weil der Stress des Körpers dann so groß ist. Und das führt einfach dazu, dass Hormone dann Zucker fordern, einfach als Stressreaktion, dass wir dann einfach ja unphysiologischer essen und unvernünftiger essen. Und das führt dann meistens in der Regel wirklich dazu, zu einer größeren Gewichtszunahme. Und das Letzte, also dass das natürlich möglicherweise auf Intelligenz einzahlt, ja, das wissen wir, weil bestimmte Wachstumsfaktoren, Reparaturfunktionen einfach nicht so optimal mehr funktionieren. Wir wissen, dass Demenz und Alzheimer auch möglicherweise dadurch provoziert werden können, wenn Unrhythmik oder ein Gegenarbeiten gegen die Physiologie des Körpers möglicherweise dann zu einem Problem wird. Wir wissen auch, dass Krebserkrankungen sich auch deutlich stärker ausprägen, wenn die Biorhythmus des Körpers nicht beachtet wird. Insofern ja, Krankheiten sind vielfältig, die aus der Veränderung unserer Körperrhythmen letztendlich resultieren. Und deswegen ist immer noch Tag und Nacht die vernünftigste Form, also den eigenen Rhythmus auch zu bestimmen.
Schön, dass Sie dann doch noch auf das Doof eingegangen sind in dem Moment, aber mich nicht angesprochen haben. Das ist schön. Genau. Ja, aber es ist ja wirklich klar, dass man damit was anrichtet. Und ich glaube, gerade sind ja ein paar Ansätze dafür gefallen, wie man dem entgegensteuern kann, obwohl es eben wirklich gesagt nicht einfach ist, das zu tun. Ich zum Beispiel habe gelernt und esse zum Beispiel in den Arbeitsphasen morgens jetzt gar nichts mehr. Ich bin sozusagen so ein Intervallfaster, weil die Gefahr natürlich total hoch ist, dass man da morgens, wenn man da nicht geschlafen hat und im Sender ist, hier und da mal nascht und dies und jenes doch zu sich nimmt und das in regelmäßigen Abständen. Ich habe das ganz sein gelassen und das ist auch ganz gut. Das funktioniert wahrscheinlich aber auch nicht bei jedem. Muss man mal ganz gut sehen.
Kurz einmal nochmal dazu, und da sehen wir schon, welche großen Belastungen gerade die Profisportler zum Beispiel aus den Bereichen Tennis oder Golf haben. Ja, die ja, oder auch Formel 1, die ja in der Welt herumjetten. Insofern haben die plötzlich über alle Kontinente verteilt wirklich totale große Turniere, die alles wichtig sind. Plötzlich spielt man in Australien, dann wieder in England oder wie auch immer. Und das führt einfach dazu, das wissen wir auch, wenn ein Profisportler nicht bereits im Transport, auf den Transportwegen schlafen kann und seinen Schlaf nachholen kann, die sind ja sehr stark dem Jetlag auch unterlegen. Wer das nicht wirklich schnell beherrscht, der wird niemals ein Großer in dieser Sportart. Das heißt also, das wissen wir auch, dass die Möglichkeit und die Fähigkeit zu schlafen, die Leistungsfähigkeit und damit auch vor allem die Karriere von vielen Sportlerinnen sehr, sehr stark beeinflusst.
Ich habe noch zwei Fragen. Ein Kollege und befreundeter Sportredakteur von mir, der ist in der Lage, in jeder Situation, in jedem Moment sofort zu schlafen. Das heißt, wenn der in ein Flugzeug steigt, schläft er schon, bevor die überhaupt hochgestiegen ist. Wenn der in einen Zug steigt, sitzt er und schläft ein und schläft nicht nur 5 Minuten, sondern auch ein halbes Stündchen. Wenn der im Sessel sitzt, schläft er manchmal ein. Ist das irgendwie eigentlich eine Fähigkeit, die man haben muss, die sich entwickelt hat, weil man sonst den Schlaf nicht kriegt? Oder ist das, kann sowas auch eine Schlafkrankheit andeuten? Ich frage einfach mal.
Also vielleicht nochmal, ich kenne viele wirklich Weltklasse-Athleten, die mehrfach am Tag schlafen. Ja, von Ronaldo sagt man das ja sowieso, dass der immer Mittagsschläfchen macht, immer seine Naps holt. Und das ist vielleicht auch eine gute Strategie, dass viele Spitzensportler genau aus diesem Grunde ja doch ihren Schlafbedarf, den sie erhöht haben, decken. Vor allem, wenn mehrere Trainingseinheiten am Tag sind. Und hierbei Ihrem Kollegen, Herr Grossmann, ich würde das nicht als Schlafkrankheit bezeichnen, aber es könnte ja auch daraus resultieren, dass er sein Leben insofern, was Nacht betrifft, nicht optimal strukturiert und somit immer mit einem Schlafdefizit in den Tag hinein startet. Und der Körper also quasi nach Ruhe sucht und ruft und schreit und brüllt und dementsprechend dann auch das zu diesem Ergebnis führt. Es gibt allerdings auch die glücklichen Menschen, die so entspannt sind, ja, dass sie immer quasi träge durch das Leben laufen und da sucht der Körper sich das ja auch sofort ein bisschen dann eine Antwort darauf zu finden, auf die eigene Trägheit. Aber ich würde hier sagen, eher bei ihrer Berufsgruppe, die ja doch sehr stark auch anderen Zeitfenstern unterlegen ist, würde ich eher sagen, hier ist der Schlafdruck so groß, dass es einfach dann zu diesem Ergebnis führt.
Okay, also ich gucke da nämlich immer ein bisschen neidisch drauf. Ich kann das nämlich nicht.
Ich kann das auch nicht.
Nee. Aber jetzt letzte Frage von mir und dann nochmal zum Zusammenhang von Kaffee und Schlaf. Es gibt auch so Bekannte, die immer den Kaffee um 16 Uhr ablehnen bei mir, weil sie dann abends nicht schlafen können. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, gibt es da wirklich einen Zusammenhang zwischen dem Kaffee um 16 Uhr und dem Nicht-Einschlafen-Können um 23 Uhr? Liegt das am Koffein? Kann doch eigentlich gar nicht sein, ne?
Aber das Allerwichtigste, was ich sage, denken Sie nie drüber nach. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Wenn man schon mal nicht mehr drüber nachdenkt. Denn ich weiß ja auch, ob viele, die sagen, ey, jetzt habe ich einen Kaffee getrunken, ob ich diese Nacht wieder einschlafe. Und da weiß man schon, ja, nein, es wird nicht funktionieren. Self-fulfilling prophecy. Auf der anderen Seite, ja, wissen wir auch, dass es natürlich schon sehr koffeinsensitive Personen gibt. Die gibt es, aber eine ganz geringe Zahl. Schauen Sie doch mal, die ganzen Italiener oder die ganzen kulinarischen Essen auch in Frankreich enden doch alle mit einem Espresso. Insofern ja, und der ist total gut verträglich und der zahlt natürlich nicht auf ein negatives Einschlafergebnis ein. Es ist viel Kopf auch hier. Außer du bist wirklich koffeinsensitiv, das kann man ja ausprobieren. Und also insofern ja, und das kann man übrigens auch trainieren. Auch der Körper passt sich da auch an. Vor allen Dingen, beste Botschaft, denk gar nicht drüber nach.
Gut, das mache ich auch jetzt. Ich denke einfach nicht mehr nach und entlasse Sie mit diesen Gedankenlosigkeiten in diesen schönen Tag. Danke, Herr Professor.
Sehr gerne und nehmen Sie sich noch ein Käffchen.
Danke.